So, guten Morgen. Würden Sie sich setzen, bitte? Wir wollen anfangen. Okay, als erstes, Sie haben alle den Herrn Simon schon gesehen, der diese Vorlesungsreihe filmt. Die Videos dieser Vorlesung, die auch die Folien beinhalten, können Sie natürlich abrufen. Der Herr Simon hat hier die Adresse gegeben. Das heißt, unter diesem Link www.electure.studiumdigitale.de können Sie diese Vorlesung abrufen. Haben die noch einen Titel? Okay, ja. Ja, also dann unter Fachbereich 15 und dann unter dem Namen von Herrn Professor Enzian finden Sie also diese Vorlesungsreihe. Okay, wir hatten beim letzten Mal angefangen mit dem Thema der oxidativen Phosphorylierung, dem wichtigsten Prozess der Energiegewinnung für höhere eukaryotische Organismen, die unter aeroben Bedingungen, also in Sauerstoffatmosphären, leben. Und ich möchte in den ersten paar Folien einfach nochmal die wichtigsten Punkte vom letzten Mal zusammenfassen. Also, aerobe Organismen beziehen einen Großteil ihrer Energie aus der sauerstoffabhängigen Oxidation energiereicher Verbindungen, zum Beispiel Glucose. Und dabei entsteht CO2 und natürlich Wasser. Und diese Form der Energiegewinnung ist extrem effizient und macht besonders guten Nutzen aus den in diesen energiereichen Stoffen enthaltenen Verbindungen. Der Grund dafür ist, dass in dieser Reaktion die Kohlenstoffe dieser energiereichen Verbindungen bis zu ihrer höchsten Oxidationsstufe, also 4 in dem Fall von CO2, aufoxidiert werden. In allen anderen Stoffwechselwegen, die Sie bisher gesehen haben, also zum Beispiel in der alkoholischen Gärung oder in der Milchsäuregärung, werden diese hohen Oxidationsstufen des CO2, des Kohlenstoffes nicht erreicht. Und deswegen wird die Energie, die in diesen Stoffen enthalten ist, nicht vollständig ausgenutzt. Aber in diesem Prozess passiert das. Das Ganze kann man in zwei Teilreaktionen auseinandernehmen. Den ersten Teil haben Sie bereits besprochen. Das ist dieser Teil. Glucose wird mit Hilfe von Wasser umgesetzt zu Kohlendioxid. Und dabei werden 24 energiereiche Elektronen erhalten. Und das erfolgt in der Glykolyse, in der Pyruvatdehydrogenase und im Zitronensäurezyklus. Diese 24 energiereichen Elektronen, die jetzt die Basis sind für alles Weitere, was folgt, schwimmen natürlich nicht frei in der Zelle, sondern existieren zunächst in der Form gebunden an die beiden Coenzyme NAD plus und FAD. Das heißt, diese werden zu NADH plus H plus und FADH2 umgesetzt und enthalten diese energiereichen Elektronen. Der zweite Teil, der uns hier beschäftigen soll, in den nächsten beiden Stunden noch, ist die Reaktion oder die Umsetzung dieser energiereichen Elektronen mit Sauerstoff und Protonen zu Wasser. Das ist formal die Knallgasreaktion, die sehr stark hexagon ist, das heißt eine große Menge Energie freisetzen kann, aber natürlich normalerweise explosionsartig. Aber in der Zelle erfolgt diese Teilreaktion mit diesen energiereichen Elektronen in mehreren Teilschritten mit Hilfe einer Reihe von Elektronencarriern, die in der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert werden, und dadurch kann diese Energie, die in diesen energiereichen Elektronen hier gespeichert ist, schrittweise freigesetzt werden und für die Zelle nutzbar gemacht werden. Ne? Der Elektronenfluss wird bestimmt durch eine Größe, die Standardreduktionspotenzial heißt. Und was wir sehen, ist, dass in den verschiedenen Teilreaktionen der Elektronenfluss erfolgt von Redoxpaaren mit einer geringen Elektronenaffinität schrittweise zu Elektronencarriern, die Sie hier aufgeführt sehen, wie Ubiquinon, wie die Zytochrome und letztendlich Sauerstoff, mit einer immer höheren Elektronenaffinität und einem immer höheren Standardreduktionspotenzial. Das heißt, wir haben einen spontanen Elektronenfluss in diese Richtung, in der schrittweise Elektronen weitergegeben werden zu Redoxpaaren mit immer höherer Elektronenaffinität oder zu Carriern mit immer höherer Elektronenaffinität. Und deswegen erfolgt dieser Elektronenfluss schrittweise und gerichtet in Richtung Sauerstoff, sodass hier am Ende dann Wasser entsteht. Und in jedem dieser Schritte wird Energie freigesetzt, die dann am Ende verwendet wird, um ATP zu synthetisieren. Ja? Das bezieht sich auf ein Redoxpaar, also zum Beispiel auf das Redoxpaar NADH plus H plus und NAD plus. Also jedes dieser Redoxpaare hat ein bestimmtes Reduktionspotenzial. Und die anderen Redoxpaare wären zum Beispiel das Cytochrom C1 in seiner oxidierten Form und das Cytochrom C1 in seiner reduzierten Form. Und das Reduktionspotenzial gibt quasi an, wo dieses, also es ist ja eine reversible Reaktion mit einer bestimmten Gleichgewichtslage, und das Reduktionspotenzial gibt an, wo das Gleichgewicht dieser reversiblen Reaktion liegt im Vergleich mit anderen Redoxpaaren. Okay, also wir haben diesen spontanen Elektronenfluss entlang dieser Redoxpaare oder Elektronencarrier mit zunehmendem Standardreduktionspotenzial. Der Grund dafür, dass alle diese Elektronencarrier unterschiedliche Reduktionspotenziale haben, liegt einerseits in ihrer unterschiedlichen chemischen Struktur und andererseits zum Beispiel im Fall der Zytochrome darin, dass hier die funktionellen Gruppen, die Hemgruppen, an unterschiedliche Proteinsequenzen gebunden sind, die dieses Standardreduktionspotenzial modifizieren. Es gibt drei große Gruppen von Elektronencarriern, die in diesem Prozess immer wieder vorkommen. Das sind einmal die Ubiquinone, die auch als Coenzym Q bezeichnet werden. Das sind Hemgruppen als prosthetische Gruppen in den Zytochromen. Und das sind Eisenschwefelzentren in sogenannten Eisenschwefelproteinen. Dazu kommt heute noch ein Beispiel, wo Sie ein Kupferzentrum sehen werden in einem von diesen Enzymen. Für diese wichtigen Gruppen von Elektronencarriern sollten Sie einige Details wissen. Das Wichtigste an den Ubiquinonen ist, dass sie sowohl als ein als auch als zwei Elektronenüberträger arbeiten können. Das heißt, sie können einmal in der komplett oxidierten Form existieren, in der sie keine Elektronen tragen. Sie können dann ein Elektron aufnehmen und ein Proton und ein stabiles sogenanntes Semichinon-Radikal bilden. Oder sie können durch ein zweites Elektron dann vollständig reduziert werden und als sogenanntes Ubiquinol vorliegen. In dieser Form mit zwei gebundenen Protonen und zwei gebundenen Elektronen im Vergleich zu hier. Also nochmal, Ubiquinon, das On bezieht sich auf diese beiden Ketogruppen hier. Das kennen Sie aus der organischen Chemie. Dann das Semichinon-Radikal in dieser Form. Und das Ubiquinol, das Ol, sagt Ihnen, Sie haben alkoholische Gruppen, also OH-Gruppen, hier und hier. Und dieses Ubiquinon kann aufgrund seiner langen hydrophoben Seitenkette spontan durch die Membran diffundieren. Das heißt, diese lange hydrophobe Seitenkette integriert sich in die hydrophobe Umgebung der Membran und das Ubiquinon diffundiert durch die Membran. Die zweite Form von Elektronen-Carriern sind die Zytochrome. Die können deswegen Elektronen transportieren, weil sie ein Eisenzentrum haben, das entweder in der Form Fe2+ vorliegen kann oder in der Form Fe3+, also oxidiert, reduziert. Und die Zytochrome arbeiten als Ein-Elektronenüberträger und enthalten als prosthetische Gruppe verschiedene Formen von Hem, in der das Eisen komplexiert ist, einerseits an die 4 Stickstoffatome des Pyrrolrings und außerdem an Aminosäure-Seitenketten des Proteins, zum Beispiel Histidin in den Zytochromen A und B oder Methionin und Histidin in den Zytochromen C. Die genaue Sequenz der Zytochromproteine bestimmt dann noch die verschiedenen Unterklassen von diesen Zytochromen. Also wir werden heute Beispiele sehen für Zytochrome, zum Beispiel Zytochrom B, die die gleiche Porphyringruppe zweimal enthalten, die jeweils in unterschiedlicher Proteinumgebung sich befindet und die deswegen leicht unterschiedliche Eigenschaften haben als Elektronencarrier. Und die dritte Klasse von Elektronencarriern, die Sie kennen sollten, sind die sogenannten Eisen-Schwefel-Proteine, in der das Eisen quasi direkt komplexiert ist an Schwefelatome von Cystein-Seitenketten des Proteins. Also keine Hemumgebung, sondern direkte Ligation an das Protein, an die Seitenketten. Das kann auch manchmal ein Histidin sein in diesen Fällen. Und diese arbeiten ebenfalls als Ein-Elektronenüberträger, genau wie die Zytochrome, da das Eisen zwischen einem Fe3+ und einem Fe2+ Zustand wechseln kann und dann jeweils ein Elektron abgeben oder aufnehmen. Okay. Dann hatten wir darüber geredet, dass diese verschiedenen Elektronencarrier entweder mit 4 verschiedenen Membranproteinkomplexen wechselwirken oder in diese integriert sind. Und die 4 Enzymkomplexe der inneren Mitochondrienmembran, die diese Atmungskette ausmachen, sind hier gezeigt. Der Komplex 1 ist die NADH-Dehydrogenase. Komplex 2, die Succinat-Dehydrogenase, die Sie schon kennen aus dem Tricarbonsäurezyklus. Komplex 3 ist die Ubiquinon-Cytochrom-C-Oxidoreduktase, die als Substrat Cytochrom-C benutzt. Und Komplex 4 ist die Cytochrom-Oxidase. Wir werden heute sehen, dass der Elektronenfluss nicht linear ist durch diese 4 Komplexe, sondern wir fangen mit Komplex 1 an, das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Der überträgt Elektronen von NADH auf Ubiquinon. Von dort wandert das Ubiquinon jetzt zum Komplex 3, der Ubiquinon-Cytochrom-C-Oxidoreduktase und von dort auf das Cytochrom-C. Und dann das Cytochrom-C wird durch den Komplex 4 umgesetzt. Die Cytochrom-C-Oxidase, die nimmt die Elektronen auf vom Cytochrom-C und benutzt sie, um Sauerstoff zu Wasser umzusetzen. Der Komplex 2, die Succinat-Dehydrogenase, ist ein alternativer Eintrittsweg in diese Elektronentransportkette, bei der zunächst die Elektronen nicht auf NADH übertragen werden, sondern auf FADH2 und von dort ebenfalls auf Ubiquinon und von dort geht es also auf den Komplex 3. Das heißt, wir haben einmal die Reihenfolge Komplex 1, Komplex 3, Komplex 4 und alternativ Komplex 2, Komplex 3 und Komplex 3 zu Komplex 4. Das heißt, es ist ein verzweigter Pathway in diesem Fall. Okay, wir hatten dann schon ein bisschen geredet über den Komplex 1. Das ist die NADH-Dehydrogenase oder genau genommen die NADH Coenzym Q Oxidoreduktase. Das heißt, NADH ist das eine Substrat, Coenzym Q oder Ubiquinon ist das zweite Substrat. Der eine Reaktionspartner wird oxidiert, der andere reduziert und deswegen Oxidoreduktase. Das heißt, diese genauen Namen können Sie sich erschließen daraus, wenn Sie die Substrate kennen und wissen, dass eine Oxidations- und eine Reduktionsreaktion erfolgt. So. Was macht der Komplex 1? Er überträgt Elektronen von NADH auf das Coenzym Q über mehrere Zwischenschritte und enthält als für diese Zwischenschritte mehrere Redoxzentren, darunter ein FMN und verschiedene Eisen-Schwefel-Cluster und am Ende das Coenzym Q. Die Form dieses Komplexes ist hier dargestellt, besteht aus einem sogenannten Matrixarm, der weit in die mitochondriale Matrix hineinragt und einem integralen Membranproteinkomplex. Die Oxidation des NADHs erfolgt auf der Matrixseite, wo das NADH auch im Wesentlichen erzeugt wird, zum Beispiel durch den Citratzyklus. Die Elektronen werden auf FMN übertragen, dann auf die mehreren Eisen-Schwefel-Cluster und am Ende auf Ubiquinon, das zum Ubiquinol reduziert wird. Und dieses Ubiquinol kann dann, wie gesagt, frei durch die Membran diffundieren zum Komplex 3. Und während dieser Prozess stattfindet, werden durch Konformationsänderungen des Proteinkomplexes vier Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum gepumpt. Und dadurch entsteht ein Membranpotential, das hier die positiv geladene Seite hat und hier die negativ geladene Seite. Das heißt, der Komplex 1 ist einerseits diese Oxidoreduktase, die Ubiquinol erzeugt, und zweitens eine aktive Protonenpumpe, die Protonen von der Matrixseite auf die Intermembranraumseite pumpt. Und diese Protonen tragen, wie gesagt, dazu bei, dass ein Membranpotential entsteht. Okay, der Komplex 2, den Sie wie gesagt schon kennen, ist die Succinat-Dehydrogenase, die Succinat umsetzt im Citratzyklus. Die ist aber in diesem Fall membrangebunden. Der genaue Name, den können Sie, der hilft wieder, sich die Reaktion zu erschließen, ist Succinat-Coenzym-Q-Oxidoreduktase. Auch hier erfolgt die Elektronenübertragung wieder schrittweise über mehrere Redoxzentren. Die Elektronen des Succinats werden natürlich, wie Sie schon wissen, auf FAD übertragen. Das wird zum FADH2 und von dort gibt es zunächst einen Eisen-Schwefel-Cluster, der vier Eisenatome und vier Schwefelatome enthält und dann zwei weitere Eisen-Schwefel-Cluster mit zwei Eisen- und zwei Schwefelatomen. Und am Ende gibt es als Teil dieses Komplexes ein Zytochrom-Protein, das ist das Zytochrom B560. 560 sagt das Absorptionsmaximum im UV-Spektrum. Und von dort werden diese Elektronen ebenfalls auf Ubiquinon übertragen. Das heißt, das Produkt der Wirkung von Komplex 2 ist genau das gleiche wie bei Komplex 1. Ubiquinon wird zum Ubiquinol reduziert. Der Grund dafür, dass es diesen Komplex 2 gibt, ist der, dass die Elektronen des Succinats nicht energiereich genug sind, um auf NADH übertragen zu werden, sondern sie können nur auf FAD übertragen werden. Das heißt, sie enthalten weniger Energie, aber genügend, um in der weiteren Elektronentransportkette nützlich zu sein. Das heißt, man will diese Energie nicht wegschmeißen. Und deswegen gibt es also diesen alternativen Eintrittsweg, der ebenfalls zum Ubiquinon führt, das dann weiter benutzt werden kann. Aber in diesem Fall kommt es nicht dazu, dass Elektronen über die Membran gepumpt werden. Das heißt, dieser Komplex 2 ist im Gegensatz zu Komplex 1 keine Protonenpumpe. Und damit kann die Energie, die in diesem Schritt freigesetzt werden, auch nicht direkt genutzt werden, um eine ATP-Synthese anzutreiben. Das heißt, die Aufgabe von Komplex 2 ist ebenfalls der Transfer von Elektronen auf Ubiquinon und das ist eine alternative ein alternativer Eintrittsweg in die Elektronentransportkette, der aber in der Summe weniger Energie freisetzt als der Eintrittsweg über Komplex 1. Es gibt noch weitere alternative Eintrittsmöglichkeiten, die ebenfalls zum Ubiquinon führen und ebenfalls keine Protonen über die Membran pumpen. Und ein Beispiel dafür ist die Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase. Das ist ebenfalls ein membranintegriertes Protein, in dem jetzt Elektronen vom Glycerin-3-Phosphat auf das FAD übertragen wird. Es entsteht Dehydroxyacetonphosphat und auch hier ist das Ergebnis Ubiquinon. Und wir werden später sehen, dass es auch noch einen Weg gibt aus dem Fettsäurestoffwechsel, der ebenfalls über FAD läuft und ebenfalls an dieser Stelle zu Ubiquinon führt, ohne diese Protonen über die Membran zu pumpen. Das heißt, wir haben hier einen alternativen Sammelpunkt für energiereiche Elektronen, die aber nicht ausreichen, um Protonen über die Membran zu pumpen. Ganz kurz noch zur Struktur von Komplex 2. Der wurde in Bakterien aufgeklärt. Sie sind aber sehr homolog zwischen Eukaryoten und Bakterien. Wir sehen hier, dass dieser Komplex ebenfalls aus einer Membrandomäne besteht. Was Sie hier auch sehen, ist, diese Membrandomänen eigentlich in allen Elektronentransportkettenkomplexen bestehen zum großen Teil aus Alpha-Helices. Also hier, das sind die Alpha-Helices, während die Domänen, die im Matrix-Raum sich befinden, häufig globuläre Domänen sind, die sowohl Beta-Stränge, also Beta-Faltblätter, wie zum Beispiel hier oder hier enthalten, als auch Alpha-Helices. Und diese Alpha-Helices in den Transmembrandomänen durchspannen quasi die gesamte Membran und unterscheiden sich so ein bisschen in ihrer Orientierung. Ne? Sie sehen in dieser Struktur auch die Anordnung der funktionellen Gruppen. Das aktive Zentrum kann man identifizieren in solchen Strukturen, indem man Inhibitoren einsetzt der Reaktion und diese quasi mitkristallisiert. Das ist in diesem Fall das Oxalacetat. Das ist hier der kleine grüne Blob. Das ist die Bindungsstelle für das Succinat quasi. Dann haben Sie hier als ersten Kofaktor FAD gebunden an dieses Enzym, auf den zunächst die Elektronen übertragen werden. Und dann sehen Sie hier eine ganze Reihe von Eisenschwefelclustern in Gelb und Rot. Die sind also linear in einer Kette angeordnet. Und dann hier ein Hem aus dem Cytochrom-B-Protein und am Ende hier die Bindungsstelle für das Ubiquinon auf dieser Seite der Membran. Und das Ubiquinon kann dann quasi den Komplex verlassen und weiter diffundieren zum nächsten Komplex der Atmungskette. Okay, so viel zum Komplex 2. Ganz wichtig, um das nochmal festzuhalten, ist, Komplex 1 und Komplex 2 sind nicht in Reihe geschaltet, sondern Komplex 2 ist ein alternativer Eintrittsweg in die Elektronentransportkette für Elektronen, die nicht so energiereich sind wie die an NADH gebundenen. Es entsteht ebenfalls Ubiquinon, aber im Gegensatz zu Komplex 1 werden keine Protonen gepumpt und deswegen steht im Gesamtdurchlauf der Elektronentransportkette weniger Energie zur Verfügung. Und dieser alternative Eintrittsweg auf das Ubiquinon wird auch in anderen Stoffwechselwegen benutzt, wie zum Beispiel im Fettsäureabbau. Okay, der nächste Komplex ist jetzt der Komplex 3. Komplex 3 heißt auch Ubiquinon, Cytochrom C, Oxidoreduktase. Auch hier sagt Ihnen der Name im Wesentlichen schon, was dieser Komplex macht. Er benutzt also das Ubiquinon, das vom Komplex 1 kommt oder vom Komplex 2. Und er benutzt als zweites Substrat Cytochrom C führt wiederum eine Oxidations- und eine Reduktionsreaktion durch. Das heißt, das Ubiquinon oder das Ubiquinol wird reduziert zum Ubiquinon. Das Cytochrom C, Ubiquinol wird oxidiert zum Ubiquinon. Das Cytochrom C wird reduziert aus seiner Eisen 3 in seine Eisen 2 Form durch ein Elektron und dann weitergegeben zum nächsten Komplex. Also hier nochmal die Zusammenfassung. Der Komplex 3 leitet Elektronen von reduzierten Ubiquinol auf Cytochrom C weiter. Und dieses Cytochrom C ist ein mobiles Protein, das direkt in die Membran integriert ist über einen Membrananker und genauso wie Ubiquinol frei durch die Membran diffundieren kann. Das heißt, dieses Cytochrom C, dieses mobile Cytochrom C, das hier erzeugt wird, kann durch die Membran wandern und genau wie Ubiquinon Elektronen vom Komplex 1 zum Komplex 3 transportiert, kann dieses Cytochrom C jetzt Elektronen vom Komplex 3 auf den Komplex 4 übertragen. Neben dem Substrat und dem Endprodukt erfolgt der Transport natürlich wieder über mehrere Redoxzentren innerhalb des Proteins, also die integraler Bestandteil dieses Komplex 3 sind. Und zwar sind das zwei B-Typ-Zytochrome, die heißen BL und BH. Warum das so ist, erzähle ich Ihnen gleich. Es gibt ein Eisenschwefel-Cluster-Protein, das heißt auch Rieske-Center oder Rieske-Zentrum nach dem Entdecker dieses Proteins. Und das ist Teil eines Eisenschwefel-Proteins. Und es gibt noch ein Cytochrom C1, das fest an den Komplex 3 gebunden ist. Und da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Also es gibt dieses mobile Cytochrom C, das durch die Membran wandern kann und quasi das Substrat ist dieses Komplexes. Und der Komplex selber enthält aber mehrere Zytochrome, entweder vom B-Typ oder vom C-Typ. Warum das so ist, sehen wir auch gleich. Hier nochmal schematisch der Aufbau dieses Komplexes. Der Komplex selber ist ein Dimer, wieder mit großen Ausstülpungen auf der Matrixseite und einer Cytochrom-C-Bindestelle auf der Intermembranraumseite. Und hier sehen Sie die Anordnung der Redoxzentren. Wir haben hier das Rieske-Protein mit dem Eisenschwefelzentrum. Wir haben hier eine Ubiquinon-Bindestelle natürlich auf dieser Seite. Dann haben wir ein Cytochrom C1, das ein fester Bestandteil dieses Komplexes ist. Also die gestrichelten Linien hier sollen andeuten, dass hier das mobile Cytochrom C binden und den Komplex auch wieder verlassen kann. Und wir haben hier zwei weitere Zytochrome vom B-Typ und eine weitere Ubiquinon-Bindestelle. So, auch dafür gibt es eine Röntgenstruktur von Johann Deisenhofer, die das Ganze nochmal im Detail zeigt. Jetzt nicht schematisch, also hier nochmal das Rieske-Eisenschwefelzentrum, hier das Cytochrom C1 und die beiden B-Typ-Zytochrome, die hier in die Membran integriert sind. So, der Komplex 3 hat jetzt ein Problem. Sein erstes Substrat ist ein 2-Elektronen-Carrier, nämlich das Ubiquinon. Und er soll das Ganze übertragen auf einen 1-Elektronen-Carrier, das Cytochrom C. Und das ist nicht so ganz trivial. Das heißt, das kann man nicht einfach in einem Schritt erledigen, weil das Cytochrom C, wie gesagt, nur ein Elektron aufnehmen kann. Das Ubiquinon möchte aber gerne zwei Elektronen abgeben. Und um das zu erreichen, gibt es eine zyklische Reaktion und diese ganzen Redoxzentren. Und es gibt und dieser Komplex 3 durchläuft einen Zyklus von verschiedenen Oxidations- und Reduktionsreaktionen, der als Ubiquinon-Zyklus bezeichnet wird. Und den versuche ich im Folgenden mal darzustellen, um zu zeigen, wie dieser Komplex 3 das Problem löst. Also es ist ein zweistufiger Prozess. Er beginnt zunächst mit Ubiquinol, also Ubiquinon plus zwei Elektronen und zwei gebundenen Protonen. Dieses Ubiquinon gibt zunächst ein Elektron ab an das Eisenschwefelzentrum des Eisenschwefelproteins, also des Rieske-Zentrums, und es entsteht das Semichinol-Radikal. Dieses Semichinol-Radikal gibt im Weiteren zwei Protonen ab in den Intermembranraum. Das heißt, an dieser Stelle werden zwei Protonen in den Intermembranraum abgegeben, die aus diesem Ubiquinol stammen. Und das Ubiquinol selber ist ein Semichinon, weil ein Elektron auf diesen Eisenschwefelcluster transferiert ist. Das Elektron, das auf diesem Eisenschwefelcluster sich befindet, wird jetzt weiter transferiert auf das Zytochrom C1-Zentrum und von dort auf das lösliche oder auf das mobile Zytochrom C, und von hier bewegt es sich weiter zum Komplex 4. So, dann haben wir hier quasi ein Semichinon mit einem einzelnen Elektron. Dieses zweite Elektron wird ebenfalls weitergegeben und nimmt jetzt aber einen alternativen Weg. Und zwar wird dieses Elektron direkt auf eins der beiden B-Typ-Zytochrome transferiert, und damit erhalten wir am Ende Ubiquinon, ne? Also das oxidierte Coenzym. Von diesem B-Typ-Zytochrom, das ist das mit der geringeren oder Low Electron Affinity oder mit der geringen Elektronenaffinität, deswegen BL, wird es auf die Hemgruppe mit einer höheren Elektronenaffinität transferiert, deswegen High Affinity und H für diese zweite Hemgruppe. Diese zweite Hemgruppe interagiert jetzt mit dem Ubiquinon, das wir hier erhalten haben, das an die zweite Ubiquinon-Bindestelle bindet hier, und wird zunächst wieder zurück reduziert zum Semichinon. Und hier für diese Reaktion ist es wichtig, dass diese Semichinon-Form des Ubiquinons ebenfalls eine stabile Form ist, also dass, wie gesagt, ein stabiles Radikal entstehen kann. So, was haben wir also erreicht nach dem ersten Schritt? Wir haben zwei Protonen abgegeben in den Intermembranraum, und wir haben am Ende dieser Reaktion, dieser Bifurcated-Reaktion, ein Elektron auf Zytochrom C übertragen, und das zweite Elektron ist jetzt wieder auf dieses Ubiquinon übertragen, das hier in der Semichinon-Form vorliegt. Im zweiten Schritt dieses Zyklus wird jetzt ein zweites Ubiquinol benutzt, das ebenfalls vom Komplex 1 kommt. Das heißt, das ist ein neues Molekül, das ebenfalls wiederum ein Elektron überträgt auf diesen Eisenschwefelcluster, das Zytochrom C1, und letztendlich auf dieses mobile Zytochrom C. Und es werden wieder zwei Protonen abgegeben. Das zweite Elektron durchläuft den alternativen Weg über diese beiden B-Typ-Zytochrome hier, wie wir das hier eben auch schon gesehen haben. Und von hier wird es jetzt aber nicht auf ein oxidiertes Ubiquinol übertragen, sondern jetzt wird dieses Ubiquinol benutzt, das wir hier erzeugt haben, und das also in der Semichinon-Form vorliegt. Und das wird komplett reduziert zum Ubiquinol und nimmt wiederum noch zwei Protonen von der Matrixseite auf, und wir erhalten hier ein Ubiquinol zurück. Das heißt, im Ergebnis dieses Prozesses haben wir zwei Elektronen übertragen auf Zytochrome C, also hier und hier. Die gehen beide weiter zum Komplex 4. Wir haben zwei Ubiquinole umgesetzt, die vom Komplex 1 kommen, dieses und dieses. Dabei wurden vier Elektronen transportiert in den Intermembranraum. Gleichzeitig erhalten wir ein reduziertes Ubiquinol zurück. Das heißt, wir setzen zwei davon ein, erhalten am Ende eins zurück, und erhalten zwei Elektronen, die auf Cytochrom C übertragen sind. Und dadurch ist dieses Problem des Übergangs von einem zwei Elektronen auf einen Ein-Elektronen-Carrier gelöst, weil wir haben jetzt, wie gesagt, diese zwei Cytochrome C, die formal zwei Elektronen aufgenommen haben von einem Ubiquinon. Und das wird ausgedrückt in dieser Gesamtgleichung, dass am Ende, wenn man das alles addiert, rein formal netto ein Ubiquinol zu einem Ubiquinon reduziert hat und vier Protonen gepumpt hat. Dieser Protonen-Shuttle in den Intermembranraum ist jetzt kein aktiver Pumpprozess wie beim Komplex 1, wo wirklich das Protein als aktive Pumpe Protonen transportiert, sondern hier nutzt man aus, dass dieses Ubiquinol diese beiden Protonen in den Intermembranraum abgibt und hier weitere Protonen aufnimmt. Aber in der Summe wirkt das wie eine Protonenpumpe und wir haben quasi weitere Protonen auf die Intermembranraumseite gepumpt. Okay, darum muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, man kann das verstehen, wenn man sich das etwas anguckt. So, der letzte Komplex der Elektronentransportkette ist der Komplex 4, die Cytochromoxidase. Das heißt, dieser Komplex benutzt das mobile Cytochrom C, das durch den Komplex 3 reduziert wird, und oxidiert dieses Cytochrom C, sodass es recycelt werden kann, und überträgt jetzt diese Elektronen auf Sauerstoff und es wird am Ende Wasser erzeugt. Das ist ebenfalls ein sehr großer Komplex mit 160 Kilodalton molekularer Masse und 13 Untereinheiten in Eukaryoten oder 3 bis 4 in Bakterien. Und als Kofaktoren benutzt dieser Komplex zwei Hemkomplexe und in dem Fall zwei Kupferzentren. Die werden mit Kupfer A bezeichnet. Das sind zwei Kupferionen und Kupfer B, das ist ein einzelnes Kupferion. Kupfer, wie Sie wissen, kann relativ einfach zwischen einem Oxidationszustand Kupfer 2 plus und einem Oxidationszustand Kupfer 1 plus hin und her wechseln und ist deswegen ein gutes Redoxzentrum, ähnlich wie Eisen. Okay, hier die schematische Struktur dieses Komplex 4. Die Anordnung der funktionellen Zentren. Wir haben hier oben auf der Intermembranraumseite wiederum eine Cytochrom-C-Bindestelle. Also hier kommt das Cytochrom-C von Komplex 3 und bindet an diese Stelle. Die Elektronen dieses Cytochrom-Cs werden zunächst auf dieses Kupferzentrum, das mit Kupfer A bezeichnet wird und aus zwei Kupferionen besteht, übertragen. Die Struktur dieses Kupferzentrums ist so ähnlich wie ein Eisenschwefelzentrum der Geometrie Fe2S2. Das heißt, hier haben wir auch Cysteine, die dieses Kupfer komplexieren. Insgesamt werden hier vier von diesen Cytochromen eingesetzt. Das heißt, jedes dieser Cytochrome bringt ein Elektron mit und die werden also nach und nach auf diesen Kupfer-A-Komplex übertragen. Von dort geht es weiter auf ein Cytochrom A, also ein Hemzentrum mit Eisen und Pyrrol. Und der letzte und wichtigste Komplex ist eigentlich ein Redoxzentrum, das besteht aus einer Hemgruppe, die also Eisen gebunden hat, ein Cytochrom A3. Und dieses Zentrum ist sehr benachbart zu einem zweiten Kupferion, das wird als Kupfer B bezeichnet. Und zwischen dem Eisen hier und dem Kupfer hier besteht ein relativ kurzer Abstand von ungefähr 4,5 Angström. Und dieser 4,5 Angström Abstand ist genau der Abstand, den man braucht, um zwischen diesen beiden Metallzentren, also dem Eisen aus der Hemgruppe und dem Kupfer aus diesem Kupfer-B-Zentrum, ein Sauerstoffmolekül zu binden. Sie haben alle gesehen, als Sie Hämoglobin und Myoglobin besprochen haben, dass solche Hemproteine Sauerstoff, also molekularen Sauerstoff O2 binden können. in eine Richtung, indem er an das Eisen komplexiert. Und hier wird dieses O2-Molekül noch weiter festgehalten durch dieses Kupferzentrum und bindet direkt zwischen diese beiden Metallzentren. Und deswegen kann man dann auf dieses Sauerstoffmolekül, das an dieser Stelle gebunden wird, sehr gut die Elektronen schrittweise übertragen, die hier von den Zytochromen geliefert werden. Also hier kommen die an, werden übertragen und zwischen diesen beiden Metallzentren befindet sich das Sauerstoffmolekül quasi eingespannt wie auf einer Werkbank und es werden dann auf dieses Sauerstoffmolekül Elektronen gepumpt. Gleichzeitig reagiert dieses gebundene Sauerstoffmolekül mit Protonen aus der Matrixseite und wird dann in einem schrittweisen Prozess zu zwei Wassermolekülen umgesetzt. Das heißt, wir haben ein Sauerstoffmolekül und erhalten zwei Moleküle Wasser und verbrauchen dafür vier Protonen und gleichzeitig vier Elektronen, die hier aus dem Zytochrom C geliefert werden. Zweitens agiert dieser Komplex 4 ebenfalls wieder als aktive Protonenpumpe und pumpt während dieses gesamten Prozesses vier weitere Protonen von der Matrixseite in den Intermembranraum. Okay, das Ganze hier einfach nochmal als Darstellung der Röntgenstruktur. Die wurde, wie schon gesagt, von der Arbeitsgruppe von Professor Hartmut Michel am Max-Planck-Institut in Frankfurt gelöst. Das ist wieder ein Komplex, der aus vielen Transmembran-Domänen besteht, die wiederum alpha-helikal sind. Also die Membran würde von hier bis hier ungefähr verlaufen. Hier ist die Seite des Intermembranraums zwischen der inneren und der äußeren Mitochondrienmembran. Hier sehen Sie quasi auf dieser konkaven Oberfläche die Andockstelle für das Zytochrom C, das die Elektronen anliefert. Hier sehen Sie das Kupfer-A-Zentrum, das aus zwei Kupferionen besteht, die hier in grün gezeigt sind. Und hier sehen Sie die beiden Hem-Gruppen, A3 und A. Und hier sehen Sie das Kupfer-B-Zentrum, dieses einzelne Kupferion, das direkt gegenüber sich befindet von dieser einen Hemgruppe, also das Kupfer und das Hem, das quasi die Werkbank bildet, um hier das Sauerstoffmolekül zu bearbeiten und mit Elektronen aufzufüllen. Ne? Hier einfach ein Ausschnitt, wie dieses Kupferzentrum an das Protein gebunden ist. Sie sehen hier ein Methionin mit einem Schwefel, Sie sehen hier zwei Histidine und hier zwei Cysteine, die dieses Kupferzentrum komplexieren. Okay, die nächste Folie, und das ist, glaube ich, auch die letzte Folie dann für heute, gibt nochmal einen Überblick über die gesamte Elektronentransportkette. Wir beginnen mit Komplex 1. Dieser Komplex 1 benutzt als Substrat NADH plus H+. Es entsteht NAD+ und es werden zwei Elektronen transferiert auf Ubiquinon. Gleichzeitig werden vier Protonen von der Matrixseite auf den Intermembranraum gepumpt in einem aktiven Prozess. Ein alternativer Eintritt in die Elektronentransportkette, der weniger Energie liefert, ist der Komplex 2. Der Succinat zu Fumarat umsetzt und dort Elektronen auf FAD überträgt. Diese Elektronen werden dann ebenfalls auf Ubiquinon übertragen. Das Ubiquinon selber wird weitergegeben an den Komplex 3 und dort in einem zyklischen Prozess von seinen Elektronen befreit, die jetzt auf einen Ein-Elektronen-Carrier weitergegeben werden, nämlich dieses mobile Zytochrom C. Und dabei werden ebenfalls Protonen in den Intermembranraum abgegeben, jetzt nicht als aktiver Pumpprozess, sondern das sind die Protonen, die an das Ubiquinon gebunden sind und hier auf der Seite freigesetzt werden. Ne? Das mobile Zytochrom C bewegt sich jetzt zum Komplex 4, der ebenfalls einerseits eine aktive Protonenpumpe ist, und Protonen aus dem Intermembranraum, aus der Matrixseite auf den Intermembranraum transferiert. Und gleichzeitig werden die Elektronen aus dem Zytochrom C auf molekularen Sauerstoff weitergegeben und dieser Sauerstoff wird zu H2O umgesetzt. Wenn man als Bezugsgröße jetzt ein Sauerstoffatom nimmt, werden in diesem Prozess dann zwei Protonen gepumpt pro Atom Sauerstoffe. Insgesamt werden durch die drei Komplexe 1, 3 und 4 10 Protonen von der Matrixseite in den Intermembranraum aktiv transportiert. Der Komplex 2 trägt dazu nicht bei. Das heißt, wenn man hier eintritt in die Elektronentransportkette, werden nicht 10, sondern nur 6 Protonen gepumpt. Das heißt, das Membranpotenzial, das hier entsteht, wenn man über diesen Weg geht, ist geringer, als wenn man über den kompletten Weg geht. Und diese Protonen tragen also dazu bei, dass es diesen Potentialgradienten gibt über die innere Mitochondrienmembran. Wie dieser Potentialgradient jetzt umgesetzt wird in ATP-Synthese, wird dann der Gegenstand der morgigen Stunde sein. Bis dahin, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne kommen. Ansonsten sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr.